bitte?
Welches Thema?
Also wir kommen, jetzt haben wir haben noch 2 Stunden ja vor uns, nicht? Und ich will sehen, ich weiß nicht, ob ich es dann vielleicht in der letzten doch schaffe, mit dem Balthasar anzufangen, sonst geht es denn eben erst tatsächlich im Winter dann los, dass wir dann in diesem Semester dann auch noch bei Rana geblieben wären. Hier kommt jetzt dann noch hin, 8., 9., 1. Und dann ist Schluss, 15., 16., 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. So, und jetzt ist dann der nächste Schritt, nämlich der, dass er sagt, dass diese Konkretion, die führt nun ganz ausdrücklich in das hinein, was Gebet heißt. Das ist ja ein wichtiger Punkt, weil das zum Teil in der neuen Religiosität ja ausfällt. Man bewegt sich einfach in dem meditativen Gefühl und so, aber direkt ein Reden über, und das haben Sie auch bei theologischen Kollegen, dass die zum jedenfalls das Bittgebet, in vielen Sprachen ist ja Bitten und Beten sprachlich verwandt und ist auch wirklich die Mitte des Gebets, dass das dort hineingehört, und das ist für Rana ein ganz wichtiger Punkt, dass das gelernt werden muss und dass es dafür eine eigene Disziplin dahin gehört und alle so diese Geschichten, was sonst leicht zu kurz kommt. Das ist also jetzt der nächste Schritt in diesen, sowohl in dem Text bei Rana wie in der Rede des Ignatius. Das ist der nächste Schritt. Also dass das hier hingehört und wo man sagen muss, die moderne Religiosität ist geneigt, das Gebet sich in Meditation aufheben zu lassen. Da gehört auch nochmal die Diskussion um Wort und Schweigen hin, wo das da auftaucht. Und da muss man eben sagen, es gibt 2 Arten von Schweigen. Es gibt ein sozusagen monologisches Entwerden, wo der Mensch sich der Stummheit des apersonalen Kosmos angleicht. Dem einfachen Sein oder dem Nichts in der Form. Oder auch nochmal, wenn man es konkret nimmt, ist es dann also das lächelnde Schweigen Buddhas, das an niemanden gerichtet ist, sondern er ist einfach so in dieser Selbstvergessenheit. Während es auf der anderen Seite das Schweigen des Gehorsams ist, des Hinhörens, das sich gesagt sein lassen. Also da ist das Schweigen eher ein Hören. Das ist das, was ich versuche auch immer zu sagen, wenn ich so bei geistlichen Gemeinschaften oder so zu reden habe über das Thema Gebet, dass ich sage, passen Sie auf, wir sind immer in der Gefahr, Gott irgendwie so totzureden mit unserer Gesprächigkeit, um ihn ja nicht zu Wort kommen zu lassen. Denn wenn man still wäre, würde er vielleicht einem was sagen und was von einem verlangen, was man gar nicht mag. Also muss man kräftig weiter viele Worte machen, damit er nicht dazukommt. Also dass man gucken muss, wo gehört überhaupt, also im Gespräch, das Hören ganz wesentlich hin, was hier aufgenommen werden muss. Also ignatianisch mündet nicht das Gebet in Meditation, sondern die Meditation ins Gebet. Also eine Stunde meditiert man dann da in Exerzitien, und hinterher kommt dann eine Viertelstunde, also das Zwiegespräch mit dem Gekreuzigten oder mit Gott oder so. Also die ganze Meditation dient dem Gespräch, nicht der Anrede. Nicht wie andersrum. Dass das kein Zwiegespräch ist, das macht auch Rana Schwierigkeiten. Deswegen sein erstes Büchlein, ich komme nachher darauf zu reden, heißt Worte ins Schweigen. Nicht, dass das dorthin gehört. Aber die Dialogik ist ganz entscheidend. Während das ja gerade so die Devise moderner Religiosität ist, kein Gegenüber, kein hier ich, dort Gott oder so, sondern eben gerade diese Verschmelzung, dass ich also Gott auf die Schulter klopfe und nochmal weiß, das ist meine. Meist setzt man dafür dann das Wort selbst ein zum Beispiel. Also ich bin ich mit meinem begrenzten Ich, aber ich bin unterwegs zu meinem Selbst und dieses Selbst ist zugleich Gott oder so in der Form. Das haben Sie in verschiedensten Formen, manchmal an Jung angeknüpft oder auch an andere, wo das in dieser Form auftaucht, während es hier ganz entscheidend anders ist. Und ich meine von dort her eben darauf hinweisen sollen, dass es so drei Grundgestalten, drei Gebetsarten gibt, um das so zu sagen. Die Basis von allem, und ich meine, ist der Dank. Das ist die Voraussetzung von allem. Ein Wesen, das sich selbst nicht herstellt und das sich selbst nicht hervorbringt, sondern sich verdankt in seinem Dasein, seinem Wersein, seinem Wie-Sein oder so. Und dieses Verdanktsein realisiert, das dankt. Deswegen behaupte ich, ist Dank also das Erste, was dorthin gehört. Und Heidegger hat ja wieder darauf hingewiesen, dass Denken und Danken auch etymologisch ganz eng zusammenhängen. Also Undankbarkeit ist Gedankenlosigkeit und Gedankenlosigkeit ist Undankbarkeit. Dass sie das einfach miteinander trifft. Also dieser transzendentale Aspekt, das, ich meine, das wäre das Erste. Das Erste ist ja, dass wir ja auch nicht angefangen haben, sondern wir haben ja zu antworten. Wir machen die Augen auf und dann sind wir erstmal da. Meine knappe Formel hieß dafür, wo einer anfängt, hat er stets schon angefangen. Also es gibt gar keinen Anfang ohne Vergangenheit bei uns. Wenn wir aufwachen, sind wir schon wach. Wenn wir einen Schnupfen kriegen, haben wir ihn schon. Und so ist es also bei allen möglichen Sachen. Bei Plato heißt das dann Dialektik des Anfangs. Also hier bin ich noch nicht und ab dort bin ich. Wie geht das mit dem Anfang los? Was passiert da? Tatsächlich ist es so, wenn die Freiheit also so anfängt, also wird erstmal einfach so geweckt und dann hat sie immer schon Vergangenheit. So, das ist deswegen das Erste, also wer überhaupt anfängt, hat immer schon Vergangenheit. Und Vergangenheit ist natürlich was Unangenehmes, weil man das nicht ändern kann. Es gibt keine Freiheit gegenüber der Vergangenheit. Wir haben schon Freiheiten, auch nochmal, denn wir können sie neu interpretieren, aber man kann sie nicht selbst Gott kann sie nicht ungeschehen machen. Das war so Diskussion zur Frühscholastik. Da gab es so Leute, die sagen, zur Allmacht gehört auch, er kann ungeschehen machen. Na, na.
Nicht nur unangenehm, auch angenehm verlässlich.
So ist es. Das ist nämlich genau die andere Seite dann. Nicht? Eben ist es wirklich fest. Aber so gibt es ja diese bürgerliche Redensart früher, eine Frau mit Vergangenheit oder so. Nicht? Also bei Vergangenheit steckt drin, ich habe nicht angefangen mit was, sondern ich bin angefangen worden in irgendeiner Weise. Und wie gehe ich jetzt mit diesem meinem ungefragten Dasein um? Das ist ja der Punkt. Warum interessiert das den Menschen so? Es kommt darauf an, ihm geht es darum, kann ich mich annehmen? Diese Schrift von Gordini habe ich schon ein paar Mal genannt. Nicht? Die würde da wieder hingehören. Wie kann ich mich annehmen? Denn ich hab ja nicht um mich gebeten, denn ich war ja gar nicht da, sondern ich schlage die Augen auf und bin ungefragt da. Und wie interpretiere ich das? Ich behaupte, wenn jemand sich versteht als aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt, kann er eigentlich keinen Respekt vor sich selber haben. Wenn das alles wäre in der Form. Sondern wie kann ich mein Dasein so interpretieren, dass es zugleich von mir gelebt werden kann, um es so auszudrücken. Und diese Gesamtinterpretation von Fakten, das nennt die Philosophie oder Jaspers nennt das Glaube. Also ich rede jetzt nicht vom theologischen Glauben, das heißt, ich verlasse mich auf, ich gründe mich auf oder wie auch immer, sondern Glaube heißt hier die Gesamtinterpretation vorliegender Fakten. Wie lese ich die Wirklichkeit, die ich mir nicht ausgesucht habe? Das sei hier jetzt mit Glauben genannt. Und da ist jetzt eben die Frage, wie muss ich das denken, damit das klappt? Ich behaupte, wenn ich dabei stehen bleibe, bei meinen Wünschen und Sehnsüchten, angesichts meiner Grenzen, die dort sind, dass es dann keine Lösung gibt, wenn ich bei der Dualität von ich und mich bleibe. Also ich gucke mich an, ich suche mich, ich finde mich. Am schlimmsten ist, wenn ich verwirkliche mich. Das sagen ja auch viele Leute so, denn wenn ich das Programm der Verwirklichung habe, stoße ich auf das, was ich nicht verwirklichen kann. Und da stoße ich immer drauf, weil nämlich das Mögliche immer reicher ist als das Wirkliche. Was wäre alles möglich jetzt, zum Beispiel für jeden von uns, statt dass Sie hier sitzen und mir zuhören? Buchstäblich endlos viele Möglichkeiten, die alle jetzt gestorben sind. Im nächsten Moment gibt es wieder neue endlose Möglichkeiten. Aber hier sind sie weg, das heißt, für eine Wirklichkeit werden alle anderen Möglichkeiten umgebracht. Das nennt Heidegger schuldig werden. Also der hat extra einen anderen Schuldbegriff in seinem Sein und Zeit. Das ist eben kein so ontisches, sondern ein ontologisches und fundamental ontologisches Gedanken. Also schuldig werden heißt, ich bleibe Möglichkeiten schuldig und nur so kann ich überhaupt wirklich was tun, denn sonst habe ich weder noch gar nichts. Also ich muss eins so wählen, dass das andere eben, ohne dass man es schlecht macht oder irgendwie und ohne dass man danach schielt, loslässt. Das ist gemeint. Und wenn ich da bei mir bleibe, also ich finde mich und gucke mich an, lohnt es sich zu bücken oder so, das sind so die Probleme. Wenn ich sage, ich nehme mich an, dieses Wort von Gordini, das habe ich ja schon öfter angesprochen, dann ist das andere, dass es eine dreistellige Relation ist. Ich nehme mich an von jemand. Ich nehme mich auf, das geht einfach so. Aber ich nehme mich an ist immer, ich nehme mich an von jemand. Das vergessen die Leute oft und sagen einfach so, ja, Annahme, aber anders geht es nicht. Das Paket wird gebracht. Man nimmt es dann an. Oder was auch immer ist. Also Annahme hat immer diese Gestalt, dass es, außer, dass es dreistellig ist. Nicht? Ich, mich, von dir, der Geber. Und das ändert die Bewertung der Gabe. Indem ich jetzt nämlich nicht gucke, was ich da kriege, sondern von wem ich es kriege. Und das drücken wir im Deutschen mit einem Sprichwort aus, nämlich einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Das hat dann Hildegard Knef als Titel für ihre Autobiografie genommen. Also es kommt nicht darauf an, was ich kriege, sondern woher ich es kriege. Das steckt da drin. Das steckt in dem Annahme von drin. Und deswegen behaupte ich, ist die, wenn ich also sage, Gebet ist Wort an Gott, so wie Religion Ordo ad Deum ist, um es gleich mit dem Aquinaten so zu sagen, dann ist also das erste Wort, wenn ich mich finde, ist, dass ich mich entgegennehme. Und diese Entgegennahme, die Annahme meiner, ist schon der Grundvollzug von Dank. Ehe ich ausdrücklich Danke sage, ist die Annahme schon der Grundvollzug von Dank. Und deswegen behaupte ich, ist das die Basis von allem. Und von da aus ist das dann auch, meine ich, das, wonach man den moralischen Wert eines Menschen beurteilen kann, seinen Sinn für Dankbarkeit.
Es könnte ja genuin, ich meine, vielleicht stößt das ja immer so an die Grenze, weil keiner hat ja das Dasein, es gab noch keinen, der jetzt sagen kann, ich habe es bewusst gewählt. Ja?
So ist es, gibt es eben.
Also ich war ja nicht ganz frei.
So ist es, ich bin nicht frei.
Und bei der Selbstherrlichkeit, die wir ja durch unser Wissen einfach erworben haben, ja, ist ja das fast ein Debakel.
So ist es. Und das erklärt ja, was wir da heute haben, bis hin eben zu dem ganzen Gender Mainstream, dass wenn ich da bin, will ich mich wenigstens neu erfinden oder neu machen. Das hat Sartre auf die knappen Nenner gebracht. Beim Menschen geht die Existenz der Essenz voraus.
Eben seine Existenz.
So ist es. Seine Existenz geht seiner Essenz voraus. Den frühesten Text, den wir für so einen Gedanken haben, nicht ganz so, aber nah dran, ist der Text von Giovanni Pico della Mirandola, der in dieser berühmten Rede damals gesagt hat, Gott sagt zu Adam, ich mache dich nicht als fertiges Geschöpf wie sonst die anderen, sondern du kannst aus dir machen, was du willst. Du kannst also zum Tier herabsteigen und du kannst ins Göttliche hinaufsteigen. Du machst das. Das ist dieser berühmte Text von der Würde des Menschen, den Pico della Mirandola da formuliert hat, die Dignitate Hominis, Renaissance. Und dann kommt fast, also 500 Jahre später, jetzt der Sartre und sagt, deswegen gibt es keinen Schöpfer. Denn wenn Gott ein Schöpfer wäre, dann würde er uns machen. Und wenn man etwas macht, ist das so, wie wenn jemand einen Brieföffner macht. Er macht sich ein Konzept von dem Brieföffner. Was gehört zu einem Brieföffner? Dass er eben einen Teil hat, der scharf ist und flach ist, mit dem man also den Brief aufschneidet, und einen Griff, an dem man sich nicht verletzt oder so. Also es wird in Bezug auf einen bestimmten Zweck hin ein Modell fertig entworfen und dann gibt es keine Freiheit. Und drum sagt Sartre, zwar hat das 18. Jahrhundert angefangen, Gott aufzugeben, die Neuzeit, aber die waren nicht konsequent genug, weil sie den Schöpfer beibehalten haben, im Deismus. Und sagt er, ich bin konsequent mit meinem, das steht in seiner Rede über Existenzialismus, ist ein Humanismus, wo er dann ausdrücklich reinschreibt, sagt, ich bin konsequent, denn ich sage eben, es gibt doch keinen Schöpfer, sondern ich bin wirklich das Wesen, wo die Existenz der Essentia vorausgeht. Ich mache aus mir erst was. Deswegen habe ich dann meinen Vortrag zu dieser ganzen Frage auch unter den Titel gestellt, ein Wer ohne was. Ich habe dann Fragezeichen dahinter gemacht. Aber das ist seine Idee. Also ich bin kein Was, weil ich nicht geschaffen bin, sondern ich bin da und mache das selber. Und da knüpft er natürlich, da hat er in Berlin in der Bibliothek gesessen und das gelesen, an Hegel an seine Logik, der eben sagt, wenn ich den Anfang der Philosophie suche, muss ich einen möglichst leeren und voraussetzungsarmen Anfang haben. Und dieser Anfang ist das Sein. Aber nicht das Sein des Das-Seins, denn das wird dann genau nämlich sein Schüler Feuerbach sagen, Sein und Nichts sind ganz massiv auseinander, denn ob der Mensch, den ich liebe, da ist oder nicht da ist, das ändert alles. Während das ja bei Hegel keine Rolle spielt, sondern Hegel geht, darüber hat der Pater Keller seine Dissertation seiner Zeit geschrieben, dass schon die ersten Interpreten von Thomas das Sein als Was-Sein gelesen haben, statt als Das-Sein. Und dieses, wenn Sie jetzt ein leeres Sein denken, ohne das Wunder des Das, dann ist da tatsächlich nichts drin. Also Sie dürfen nur Sein denken, nicht groß, nicht klein, nicht Substanz, nicht Akzidenz, nicht rot, nicht blau, nicht rund, nicht eckig, gar nichts, nur Was. Dann, sagt Hegel, schlägt das um ins Nichts. Also nicht ein Das. Ein Das ist ein Wunder des Das. Das schlägt nicht um. Der redet nicht vom Das. Der ist ganz im Was. In dieser Folge, die schon, wie gesagt, eine Generation nach Thomas anfängt. Dass das Sein als ein Was gedacht wird eigentlich.
Würde ich das auch noch zutreffen, wenn ich jetzt zum Beispiel wie in der Kunst von Franz, ja, wird ja entweder vom Formalen ausgegangen, weil es schon eine Form gibt, in bestimmten Tanzarten,
ja.
Oder es wird mehr vom Menschen in seiner, so wie er ist, als emotionales Wesen und so weiter ausgegangen. Und da wird er gesagt, frage dich, was dich bewegt.
So ist es.
Was ist in dir? Und das wird dann zur Bewegung.
Und da ist es auch legitim, weil da ist das so selbstverständlich und das muss man ja auch vielleicht gar nicht bedenken, obwohl, meine ich, wenn man ein bisschen aufmerksam hinguckt, wird man sehen, dass zum Beispiel bei der Verliebtheit, dass das schon eine erhebliche Rolle spielt. Natürlich bin ich nicht über jeden Menschen gleich entzückt, der mir begegnet, aber wenn mir ein Mensch begegnet, der mich entzückt, dann entzückt mich natürlich einerseits, was der ist und wie der ist oder so, aber unmittelbarer bewegt einen, finde ich, das Wunder, dass es den überhaupt gibt, dass es sowas Schönes gibt. So ist es ja auch ein bisschen ins Weiße Rössel formuliert. Man soll doch froh sein, dass es so etwas Schönes gibt. Nicht? Also das wird da betont. Also dieses Wunder des Das, über das wir leicht hinweggehen, deswegen sagt ja Heidegger, wir haben das Sein ist vergessen. Wir gehen da immer drüber weg und sind immer gleich schon beim Was der Dinge, während wir eigentlich staunen sollen über das Wunder, dass es überhaupt gibt, was es gibt. Und das will er wieder aufnehmen. Aber erstmal jetzt, also der Hegel sagt, nein, also dann schlägt also das Sein schlägt um ins Nichts, aber das Nichts ist natürlich auch nichts. Und beim Nichts kann man auch nicht bleiben. Wenn ich Ihnen die Auftrag gebe, nichts zu denken, aber bitte, ich habe nicht gesagt, nichts denken, sondern denken, aber nichts. Also wirklich denken, aber nichts denken. Kein schwarzes Loch und keine nichts. Geht nicht. Ne? Und deswegen sagt Hegel, das Erste, was ich habe, ist der Umschlag von Sein ins Nichts, beziehungsweise Nichts in Sein, und das ist das Werden. Das Erste, was wir überhaupt greifen können, ist das Werden. Und das andere haben wir eigentlich nur angefangen und das schlägt immer ineinander um. Was wirklich existiert, ist das Werden.
Aber da könnte man doch sagen, dass wenn ich teilhaftig dieses ersten Werdens, also was man in mir wird, dann ist man ja auch im ästhetischen Sinn jenseits von Gut und Böse. Das heißt, jeder, auch der in Anführungsstriche Hässliche, kann dann die Schönheit haben, die
So ist es. Das muss man auch sehen. Deswegen sofort fortzusetzen, was hier dann auch gemacht worden ist, Schönes, was geliebt wird. Nicht, dass ja, es daran... Ist, auch,
ist ja. Da ist er dann in lebendig.
So ist es.
Nicht? Da gibt es ja, ja. Dieses hässliche...
Ja. Und jetzt aber zu dem Werden, da ist jetzt das Problem, dass wir das nicht richtig denken können. das sagt er Ihnen in aller Schärfe, unser Verstand will immer alles feststellen. Und der fragt sich doch jeder und jede von uns, wie denken wir werden? Ich behaupte, ich nehme ihn einmal frech so heraus, wir denken das eigentlich so, als wäre es ein Still, ein einzelnes Bildchen, und die kleben wir aneinander und dann ist es die Filmrolle und dann ist die Bewegung. Und genau das war ja der Hintergrund, weswegen dann die Iliaden gesagt haben, es kann gar keine Bewegung geben. Denn wenn ich eine Linie nehme und sage, die besteht aus buchstäblich unendlich vielen Punkten, dann ist eine Unendlichkeit von Punkten in einer endlichen Zeit niemals durchlaufbar. Und da gibt es keine Bewegung. Daraufhin hat der Mann, der da in der Tonne saß, ist einfach aufgestanden und ist gelaufen, haben ein paar Leute gelacht, aber das ist natürlich keine philosophische Antwort. Die philosophische Frage muss heißen, wenn es die Bewegung gar nicht gibt, wie kommt man zu der Täuschung, dass es sie gäbe? Das geht nämlich auch nicht. Die geniale Antwort hat Aristoteles gegeben. Der sagt nämlich, die Linie besteht nicht aus unendlich vielen unausgedehnten Punkten. Das, sowas behaupten zwar die Mathematiker und behaupten noch, sie wären exakt, aber das ist ja eben das Wunder mit dieser komischen Mathematik. Sondern der Aristoteles sagt, ich kann jede Strecke ins Unendliche teilen, ohne je an einen ausdehnungslosen Punkt zu kommen. Ins Endlose. Das ist nicht Infinitum, sondern Indefinitum. Also ich kann ins Endlose teilen, aber unendlich gibt es nicht als Fülle, als aktuelle Unendlichkeit. Das ist die Lösung vom Aristoteles. Also ich komme niemals dazu, einen Pfeil so zu fotografieren, dass der steht. So, das kommt uns nur so vor, weil unsere Fotoapparate und unsere Augen und wir selber eben so schlampig sind, dass wir da eben nicht mehr merken, dass sich da immer noch bewegt hat. Sodass es für uns dann so vorkommt, als würde das stehen, aber es steht in keinem Moment. Der Pfeil ist niemals in irgendeinem Punkt O1 zu T1 da, sondern er ist immer auf diesen Punkt zu oder aus diesem Punkt heraus. Er ist in jedem Moment in Bewegung und steht überhaupt nicht. Das begreift aber nur ein Verstand, der zur Vernunft gekommen ist. Weil man das nur mit der Vernunft denken kann, nicht mit dem Verstand.
Aber Sie gebrauchen trotzdem das Wort endlos.
Endlos darf ich brauchen, indem ich nämlich nie an ein Ende komme mit der Teilung. Deswegen ist das so wichtig, das auseinanderzuhalten. Der Zahlenstrahl ist endlos. Aber jede Zahl ist endlich. Unendlich gibt es da weder beim Zahlenstrahl noch bei den Zahlen. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen, und das hat man schon bei Descartes nicht begriffen. Da reitet also Levinas immer wieder drauf rum, dass da die Zeitgenossen schon sein Endlos falsch gelesen haben als unendlich. Und haben deswegen gesagt, wieso, warum? Unendlich, gar kein Problem. Ich denke im Ende, größer, und dann denke ich im Unendlich. Sagt Descartes, du hast doch nicht kapiert, was ich sagen wollte. Denn da komme ich nicht ins Unendliche, sondern da komme ich nur ins Endlose. Und Endloses besteht immer aus Endlichen. Jede Zahl ist endlich. Zu jeder Zahl n gibt es n plus 1.
Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, dass der Guardini doch, also vom Lebensgefühl, ich weiß jetzt nicht, wo es stand, sagt er, wenn jetzt eine psychische Verfassung ist oder eine Geistesverfassung, wo dem Menschen das Leben als endlos vorkommt, ja, dann ist es eine schlechte Verfassung.
Das ist auch richtig. Endlos dürfen wir nicht sein. Und das haben die Griechen auch begriffen.
Also es zieht sich hin.
So ist es.
So in der Umgangssprache. Das
ja,
soll es ja nicht sein.
Eben pflegte auch Rahner zu sagen, sie sagten, Leben ohne Tod wäre die Hölle. Also dass das irgendwann sich schließt, und das Beispiel, wo man das am deutlichsten sieht, sind Kunstwerke. Mein Beispiel ist ja immer schlechte Barockmusik, immer nochmal Dildum, Dildum, ne? Weil es nicht zum Ende kommt. Ein richtig aufgebautes Musikstück baut sich selber seinen Bogen auf, das läuft nicht aus, das verhornt nicht, das verzettelt sich nicht, das wird nicht abgeschnitten, das vollendet sich, es schließt sich in sich. Das ist das, was erreicht wird, und deswegen haben die Griechen eben ja auch ein negatives Verhältnis zur Unendlichkeit. Wenn die Griechen unendlich hören, dann hören die eigentlich immer endlos und denken an das Chaosmeer, in dem wir nicht leben können. Ne? Sondern deswegen ist für die Griechen Ordnung immer eine Peras-Geschichte, also eine Grenzgeschichte, Kugel und Kreis. Das ist das Ideale. in dem es Ordnung gibt. Dafür ist die Themis da, also die Göttin des Rechts und der Gerechtigkeit und all die Dinge. Das muss es geben, völlig eingeräumt. Genau das ist der Punkt. Also wir kriegen dann von der Bibel her diese Idee der positiven Unendlichkeit, aber eben nicht als eine aktuelle existierende Unendlichkeit von Einzelnen, sondern eben die Unendlichkeit, die dann eben Ewigkeit heißt, nicht endlose Zeit, sondern heißt eben stehendes Jetzt. Ne? Das ist einfach nochmal wieder was anderes.
Also auch in die Endlichkeit hineingeholt.
So ist es.
Oder die Endlichkeit.
Ja, 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 das auch nochmal. Das muss man also wirklich sehen, sodass wir also dieses Werden nicht in den Griff kriegen eigentlich. In der Dankbarkeit nehmen wir uns also an und empfangen das von dort her. Das heißt, was wir kriegen, ist immer begrenzt. Die Frage ist, glauben wir, dass das Begrenzte, was wir kriegen, jetzt nehme ich mal einen theologischen Ausdruck, ein wirklich gültiges Sakrament einer wirklich unendlichen Zuwendung sind, nämlich der Unbedingten. Gott sagt ja unbedingt Ja zu uns, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Er gibt mir was Begrenztes, nämlich mich und mein Leben, mein Schicksal, andere Menschen, die auch begrenzt sind und alles Mögliche. Die Frage ist, glaube ich, dass er in dem Begrenzten, was er mir gibt, sein Ja zu mir unbedingt ist. Unendlich, nicht endlich und ins Endlose teilbar oder so, sondern wirklich unendlich. Und das haben Adam und Eva nicht geglaubt. Deswegen haben sie gemeint, sie müssten selber grapschen. Anstatt zu warten, was sie da kriegen. Denn wenn ich die Idee der Unendlichkeit im Kopf habe und sehe, wie endlich ich bin, dann zählt natürlich meine Endlichkeit wie nichts. Das ist ja der Punkt, sodass ich zwar sagen kann, aha, ich bin geliebt, denn lieben heißt sagen, volo ut sis, das haben wir von Hannah Arendt gelernt, meinetwegen. Aber wie groß ist denn die Liebe? Und dann gucke ich mich an und sage, na, so groß nicht. Nee? Also, was soll's? Und da käme es jetzt darauf an, unabhängig von dem, was ich kriege, zu glauben, dass das eben unweigerlich immer begrenzt ist, das Kategoriale, würde Rahner sagen. Aber die transzendentale Zuwendung im Singular, also die Zuwendungen, sind immer begrenzt. Aber sie sind Sakramente einer unbegrenzten, aber nicht grenzenlosen, sondern unendlichen, positiv unendlichen Zuwendung, die drin steckt. Das wäre zu glauben.
Also das Modell von der Quelle, die Quellfassung ist begrenzt, aber die Quelle fließt.
So ist es, ja. Endlos ist, da ist richtig endlos zu sagen. Nicht? Und jetzt müsste man noch dahinter sehen, das schafft das Bild nämlich nicht, unsere Bilder reichen nicht. Und das, dieser Entschluss, dass sie ohne Aufhören weiterfließt oder so ähnlich müsste man das ausdrücken. Also dass da eine grundsätzliche Entschiedenheit drin ist, so wie bei der Erweckung einer Person, die es zwar vorher nicht gab, sie hat also einen unbedingten Anfang, aber sie hat kein Ende. Person kann nicht auf Zeit bejaht werden. Und darauf stützt sich dann die Hoffnung über den Tod hinaus in dieser Tradition. Ich kann zu einer Person nicht Ja sagen für eine Nacht oder 10 Tage oder 80 Jahre oder so, sondern ich kann nur ganz und gar Ja sagen, ohne Bedingungen, die da dran stecken. Daraus wird Person. Und das ist das, was da gesagt wird. Unabhängig von unserem Verhalten, deswegen heißt ja der Satz im Ganzen so, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, schließt ja die Hölle mit ein, weil auch die Leute in der Hölle geliebt werden, sonst wären sie ja gar nicht da. Denn lieben heißt sagen, volo ut sis. Nicht, dass das nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Das steckt alles in diesem Dank drin, als der Basis des Gebets überhaupt.
Rana Fuchs versucht das ja, glaube ich, an dem Phänomen der Abstraktion festzumachen, die eine unendliche Anzahl von Einzelgegenständen beinhaltet, die ich erfahrungsmäßig vor mir vorfinde. Die Abstraktion, der Begriff als derjenige, der alle Einzelgegenstände wieder runterfahren und umfasst und im Prinzip unendlich ist, ist so ein, ich glaube, er versucht das sogar logisch abzuleiten.
Ja, nee, das ist einer der Bilder dafür, das stimmt nicht. So wie man eben anschaulich, so bei Kindern, so kann man das so erklären, dass es der Vorrat an Gesichtern geht nicht aus. Also es gibt immer wieder neue Menschen und jeder sieht wieder anders aus. Muss man denken, auf einmal hört es dann auf, dann fallen ihm keine mehr ein. Gibt es immer noch welche. Nicht? Also dass ich diese Grundidee habe, das ist tatsächlich ein Bild von ihm, dass es also nicht in die Endlosigkeit geht wie beim Zahlenstrahl, sondern es ist ein wirklicher Entwurf Mensch. Und dieser Entwurf Mensch kann jetzt eben wirklich ins endlose variiert werden und wird niemals ausgeschöpft. Das ist eine Form, wo das zum Ausdruck kommt. Mit den Problemen, die da drin stecken, dass eben dann ich unter Umständen die Einzelnen zu schlecht behandle oder die nicht ernst genug nehme, weil ich die einfach im Begriff untergehen lasse. Oder sich umgekehrt ganz auf den Begriff pfeife und sage, jeder ist für sich da alleine und das andere sind nur Etiketten. Nicht? Das sind ja dann die unterschiedlichen Vorwürfe und Entwürfe, die da möglich sind. Keiner packt es richtig.
Oder weil ich nicht offen genug dafür bin.
So ist es, so ist es.
Das könnte ja der,
ja.
Der
und mit der Offenheit sind wir damit bei der Zukunft. Und das ist auch der nächste Gedanke, nämlich, was mache ich nun mit der Zukunft? Ich könnte natürlich sagen, ich danke dir auch für die Zukunft. Aber ich finde, das ist nicht ganz richtig, da es ja auch Dinge gibt. Halt, erstmal muss ich bei dem Ersten noch mal was nachtragen, damit es von wegen der Splätschen heilen Welt. Wir haben nicht umsonst die Redensart im Deutschen, darüber kann ich mich ja nur bedanken. Also wenn ich für alles danke, heißt das nicht, dass ich für alles auch wirklich positiv danken muss, sondern es gibt auch Dinge, wo ich sagen kann, das gefällt mir nicht. Und das gehört schon hin. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, Christus hat am Kreuz nicht gesungen, was Gott tut, das ist wohlgetan. Also irgendwo hört es auf und legitimerweise hört es auf. Es gehört also zum Dank auch etwas, was ich also Protest nenne. Und das hat zwei Punkte gemeinsam mit dem Dank. Das erste ist, dass die Adresse verantwortlich ist. Deswegen bin ich gegen diese neue Mode von dem ohnmächtigen Gott, wo dann Klaus Berger in aller Schärfe sagt, wer von einem ohnmächtigen Gott redet, hat sich als Nichtbeter geoutet. Denn wie soll ich zu einem ohnmächtigen Gott beten? Was soll da danken, bitten, loben heißen? Das geht überhaupt alles nicht. Ich kann nicht nur mit ihm sitzen und heulen über die Verhältnisse, die nicht so sind, wie ich sie mir wünsche. Aber das kann man ja von Kollegen heute lesen. So der ohnmächtige Gott. Ne? Also das Erste ist, wo Protest und Dank sich treffen, ist, du bist verantwortlich. Du hast die Macht. Der zweite Gedanke ist, man kann nur bei jemandem protestieren, der einen Sinn für Recht und Gerechtigkeit hat. Da soll es ja einen Disput gegeben haben zwischen dem Menschen da in Indien, der da gegen die Engländer gekämpft hat, Gandhi und Buber, dass sie gesagt haben, ihr müsst eben zivilen Ungehorsam machen. Wo Buber gesagt hat, ja, du mit deinen Engländern, aber mach das mal mit Mittler. Ne? Dass das also da nicht geht. Das heißt, ich kann eigentlich nur protestieren, wo ich bei jemandem, wo ich sage, der hat Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit. Das sind also zwei wesentliche Gemeinsamkeiten, die im Protest drinstecken und im Dank. Deswegen mir es wichtig war, auch so den Studenten zu sagen, es hat keinen Sinn, dass ihr da verschweigt, was da ist, sondern ihr müsst es schon aussprechen. Gott merkt es ja sowieso. Und dann kann man das auch bereden. Dass es also Dinge gibt, wo ich eben nicht bloß danke, sondern auch sage, das gefällt mir aber nicht. Und dann müsste man sehen, wie es dann weitergeht, dass das hingehört. Nicht? Außerdem ist das die Überleitung dann nämlich zu der Zukunft, von der wir eben schon sprachen. Was ist mit der Zukunft? Also es gibt Leute, die sagen einfach, ich danke dir für meine Zukunft für morgen Abend. Aber richtiger wäre doch zu sagen, es gibt auch manches, wo man sich wünscht, dass das möglichst nicht vorkommt. Also ich sage, ich danke dir also für morgen Abend, aber dann, wenn ich da heil ankomme und meine Frau ist noch gesund und da und lebendig und ich, nicht wieder jetzt diese Frau da von dem, das ist zum Glück ist sie auch lebendig geblieben, die da einfach da mitgenommen hat, da aus dem Haus, von dem, die Frau von dem einen Bankchef da. Ne? Also dass man irgendwie so guckt, was kann da alles passieren. Sondern natürlich kann ich für die Zukunft einfach so sagen, danke, aber ich kann auch sagen, ich habe hier gewisse Wünsche an dich und Hoffnungen auf dich. Und das nennt man dann Bitte. Thomas definiert die Bitte als spes, also Oratio est interpretativa spe. Die Bitte ist ein Selbstaussprechen der Hoffnung. Das ist so der Schritt, der dorthin gehört. Das heißt, ich habe Wünsche und ich vertraue darauf, dass die gehört werden. Das ist der Schritt. Und dann zitiert Pascal Gott will von uns das Mitgebet, weil er uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Und das ist ein wörtliches Zitat aus der theologischen Summe vom Aquinaten. Steht so bei Thomas. Also Gott will von uns das Mitgebet, weil er uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Er will verschiedene Dinge nicht tun, wenn er nicht gebeten wird. In der Exegese der Rabbinen heißt das, ich gehe vom Höheren aufs Niedere. Gott schafft uns so, dass Menschen uns zeugen, empfangen, austragen, gebären. Das sind dann keine, die Eltern sind keine Mitschöpfer, aber sie sind die Weise, wie wir geschaffen werden. Und das, was da schon für unser Dasein überhaupt gilt, das gilt erst recht nochmal für Mitgebet oder was da so hineinkommt. Das heißt, Gott will, also verschiedene Dinge tut er, wenn nur, weil wir es wollen. Das heißt, das Mitgebet hat tatsächlich den Anspruch, den Weltlauf zu ändern. Ich sage es so deutlich, weil da die Leute sagen, das ist ja nur wirklich finsteres Mittelalter. Aber das ist genau der Kern, der gemeint ist. Das kann man am deutlichsten zeigen, finde ich, um da mal den Weltlauf im Moment wegzulassen, kann man das also am deutlichsten zeigen, meine ich, bei der Bitte für die Verstorbenen erstmal. Und das andere für die Bitte um Vergebung der Schuld. Auch da geht es ja nicht darum, dass Gott was ungeschehen macht. Nein, passiert ist es. Sondern die Frage ist, wie stellt er sich dazu? Was heißt vergeben? Vergeben heißt nicht ungeschehen machen. Vergeben heißt nicht, es einfach vergessen. Vergeben heißt, es ist da, es wird auch nicht entschuldigt, sondern vergeben. Das heißt, es wird gesagt, du warst es, aber ich räume dir und mir Zukunft ein. Ich verwandle dich, ich gebe das Bild, was die Propheten benutzen. Im Alten Testament heißt, ich kriege ein neues Herz. Paulus spricht von der neuen Schöpfung, Kainektisis, von der neuen Schöpfung, die dort geschieht.
Müsste man das nicht ganz unterscheiden gerade von den Wünschen? Also wenn jetzt manche beten einen bestimmten Wunsch im Voraus, ja,
ja,
dass der kommt, da kann man doch, glaube ich, nicht die physikalischen, das hat ja zwei Seiten, die Erfüllung eines Wunsches. Das wird ja auch immer in der Geschichte als etwas, zum Beispiel die ganzen Filme von Lars von Trier sind ja so aufgebaut, dass wenn der Wunsch unzeitgemäß ist, nur ein egoistischer Wunsch, dann wird er immer hart bestraft, also in seinem Willen. Das ist natürlich äußerst brutal, da durchexerziert, aber es, wenn man das sieht, hat man den Eindruck, das ist stimmig.
Also eben mit dem Hinsicht des Kosmos ist so, natürlich ändern sich nicht die grundsätzlichen Regeln, aber wenn ich hier bitte, dass da irgendetwas geschieht, heißt das, da verändert sich was, nun denke ich mir da weiter nichts dabei, wir verändern dauernd die ganze Welt. Wenn ich hier mit dem Zunge wackele, habe ich die ganze Zeit die Moleküle im ganzen Weltall verschoben. Und Sie genauso. Also man muss da nur einfach ein bisschen näher hingucken, da verändert sich sowieso alles, da muss man sich gar nicht so groß drüber aufregen. Aber geglaubt wird hier, dass tatsächlich hinterher etwas anders ist, als wenn nicht darum gebeten worden wäre, wie immer man das ausdrückt. Also im Alten Testament ist das ja so geschildert, zum Beispiel bei der Schlacht zwischen Israel und Amalek, dass Mose da auf dem Hügel steht und muss die Hände hochhalten und sobald er sie senken lässt, siegt Amalek. Und dann kommt dann sein Schwiegersohn und noch jemand und dann halten sie ihm die Arme hoch und dann besiegt also Israel fertig. Das heißt, und Thomas zitiert in diesem Zusammenhang dann auch Aristoteles, wobei Aristoteles sagt, was wir durch unsere Freunde können, das können wir gewissermaßen selbst. Also das ist sein Gedanke. Also Gott verlangt von uns das Bittgebet, weil er auf unsere Bitten eingeht und etwas tut, was er sonst nicht getan hätte, wenn er nicht gebeten worden wäre. Und da er das aber auch auf unser Gebet hin tut, können wir sagen, auch auf uns hin, auch durch uns. Das wird tatsächlich hier behauptet. Das heißt nicht, dass jetzt jedes Bittgebet in Ordnung ist. Jesus selber verweigert das ja in der Versuchung des Teufels. Er wirft sich nicht von der Tempelzinne und lässt sich dann da auffangen von den Engeln. Nicht? Also das gibt es nicht. Auch sonst werden Leute ja nicht erhört, zum Beispiel, was natürlich die Leute auch in Freiburg, der Street oder so angeben ist, wie viele Leute fahren nach Lourdes und wie viele wenige werden geheilt. Was mich da schon ärgert, wenn das da so steht, ist, die sind wahrscheinlich noch nie damit Pilgern gefahren oder so, wie gelöst und befreit Leute da zurückfahren von dort, die überhaupt nicht geheilt worden sind und die dafür wieder ein ganzes Jahr toll leben können dann, gestärkt und gekräftigt und davon leben können. Also das, da wäre noch manches zu überlegen, was dann da hineingehört, dass man sagen muss, ich muss eben glauben können, dass ich gehört werde. Wenn ich nicht erhört werde, muss ich nicht glauben, ich sei nicht gehört worden. Sondern ich sollte glauben, dass ich gehört werde und ich sollte glauben, dass die Liebe manchmal Nein sagt. Aus verschiedensten Gründen. Das kann mir nützen, das kann geschehen, weil jetzt für wen anders was dran ist oder so und ich habe es halt in Kauf zu nehmen, dann das alles weiß ich nicht. Aber das müsste ich mit dazu sagen und wissen. Also deswegen sagen dann auch so die Leute, gibt es so Büchlein von Kreshag und anderen, Bittgebet als Beweis des Glaubens oder so, wo er ganz deutlich dann eben sagt, wir müssen glauben können, dass die Liebe Nein sagt. Und dass wir da aus verschiedensten Gründen, mir zuliebe, aber es muss gar nicht immer mir zuliebe sein, ich bin ja nicht die Mitte der Welt, sondern jemand anderem zuliebe.
Ich würde nochmal gerne auf den Protest zurückkommen.
Ja.
Welchen Sinn hat der Protest? Ich kann ja vielleicht sagen, alles was faktisch stattfindet, ist von Gott gewollt. Aber ich kann nicht, wahrscheinlich nicht sagen, er ist schuld dran, dass es stattfindet.
Ja.
Nehmen wir den Holocaust. Ja?
Ja.
Er hat stattgefunden, er war Gott gewollt, aber...
Ja.
Gott würde gesagt haben, es war eure Entscheidung.
Ja, also ich bin schon dagegen, das gewollt zu nennen. Hier halte ich es ganz wichtig zu sagen, es wird zugelassen. Es gibt Kollegen, die machen keinen Unterschied bei der Allmacht damit, muss ich aber. Denn wer Böses will, ist böse. Das Böse kann also Gott nicht wollen, sondern das kann er nur zulassen. Ich frage ihn natürlich, und das erwarte ich mir auch, dass das beim jüngsten Gericht geklärt wird, dass er erklären kann, warum er das zugelassen hat. Da gehört ja dann diese Formel hier, die Sie ganz knapp Römer 3, Vers 4 haben. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Das ist die Übersetzung der griechischen Bibel. Im Hebräischen steht einfach nur, du siegst im Gericht. Aber in der griechischen Bibel ist es so zugesteckt und deswegen war es das auch in dem lateinischen Brevier so, et vincas cum judicaris. Und auch Luther hat so übersetzt, weil der nicht immer aus dem Hebräischen übersetzt hat, sondern das zum Teil auch aus dem Lateinischen sich geholt hat. Und so, dass das dort steht. Also, dass Gott es zulässt, das kann ich vertreten und kann fragen, warum um diesen Preis. Wollen, behaupte ich, darf man nicht sagen. Und das macht auch Thomas so. Er sagt, ich kann entweder sagen, ich will das. Dann, ich kann sagen, ich will das nicht. Und beides ist dem allmächtigen Gott kein Problem. Logisch gibt es noch ein drittes. Ich will nicht das. Plus oder Minus. Und dafür haben wir den Ausdruck zulassen, in Kauf nehmen. Das muss ich dann rechtfertigen, denn Gott ist verantwortlich. Sei er es nicht schuldig, das heißt mein Glaube an ihn, dass er gut ist und vollkommen ist. Nicht? Man kann auch das lesen heute, dass Gott auch Fehler macht und auch schuldig wird und dass wir ihm zu vergeben haben, dass andere seien falscher Vollkommenheitswahn. Das kann man lesen bei Theologen. Das halte ich für blasphemisch.
Oder kann ich doch nur protestieren dagegen, dass es zulässt?
So ist es. So ist es.
Und das ist wiederum die Bedingung der Freiheit. Also kann ich mich im Grunde genommen darüber auch nicht beschweren.
Warum? Warum soll er das nicht lassen können? Er schränkt dauernd die Freiheiten ein. Dadurch, dass ich zum Beispiel hier stehe, kann jetzt zur selben Zeit nicht ein anderer stehen, außer er boxt mich weg. Das ist die Einschränkung von dessen Freiheit. Also jeder von uns beschränkt den anderen einfach dadurch, dass er da ist, dass er ihn anguckt.
Und bereichert ihn dabei.
So eben.
Also das muss man, und da gibt es ja das eine Bibelwort, leider weiß ich nicht mehr, wo steht, wie dem, von dem dann das Unheil kommt.
So ist es, so ist es.
Das ist dann schon
ja, ja. Also das ist dann, was dahin gehört. Auch die Rabbinen geben als Hauptantwort auf die Theodizee-Frage, Gott hat Erbarmen mit den Bösen und lässt ihnen Zeit, sich zu bekehren, und solange müssen das die Guten aushalten. Das ist auch der Haupt, also die, es gibt ja nicht, es gibt keine Dogmatik bei den Juden, ne? Aber die Mehrheit laufen die Antworten darauf hinaus, so wie ich das gelesen habe, im Talmud und in anderen, also Büchern so bei den Juden, dass das im Vordergrund steht.
Das hat den
So ist es. Nicht? Also das gehört wirklich so dazwischen. Deswegen, ich bleibe dabei, Gott ist nicht schuldig, aber er hat zu verantworten, was er dort macht. Und warum jetzt dieser Protest? Erstmal, weil er in mir drin steckt und es hat keinen Sinn, den vorzutäuschen. Da wäre noch weiter zu reden, aber jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Das muss ich beim nächsten Mal dann nochmal nachholen. Ich behaupte, dass man aus diesem Gegenüber in eine Nähe zu Gott kommt, wie sonst kaum, und empfehle dazu einfach nur, den Psalm Vers 10 und 11 zu lesen, den Jesus offenbar begonnen hat zu beten, nämlich diesen Psalm 22 oder 23. Warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es dann im Vers 10 oder 11, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Vom Leib meiner Mutter an bin ich auf dich geworfen. Vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Eli Atta. Und dass er bis dorthin gekommen ist, das finde ich sehr plausibel, weil nämlich dieses Eli Atta auf Hebräisch gehört werden kann, Elia Ta. Und das heißt Elias, komm. Sie kennen alle dieses Wort Maranatha. Es kommt darauf an, wo man es trennt. Sagt man Maranatha, dann heißt das, der Herr ist gekommen. Sage ich Maranatha, die haben das ja alles zusammengeschrieben, wir müssen sehen, wo wir den Strich ziehen. Ne? Ich sage Maranatha, dann heißt das, Herr, komm, unser Herr, komm. Und so glaube ich, wenn er eben bis im Beten des Hebräischen, was die Leute ja nicht mehr konnten, nicht? Wenn er den Psalm wirklich da versucht hat, so immer mit dem Blut und dem Wasser in der Lunge und so, wirklich bis dorthin zu kommen und dann zu sagen, mi beten imi Eli Atta, dass die dann gehört haben, Eli Atta, Elias, komm. Denn sonst hat mir nie einer erklären können, bis ich das also bei dem einen Luffing-Bruder dann gefunden habe, vor gut 20 Jahren, in so einem Buch über die letzten Tage Jesu, dass das im Hebräischen tatsächlich ja so steht und dass das dann passt. Und heißen würde dann, Elias, komm. Das wäre, muss nicht sein, aber das wäre einer der Gründe, warum ich Leute ermuntere, ihren Protest nicht bei mir abzuladen, sondern bei ihm selber. Wenn jemand kommt, also mit Schmerz und großem Kummer, sage ich, bitte, ich höre es mir schon an, wir können schon drüber reden. Aber ich möchte Sie doch sehr bitten, sagen Sie ihm das selber. Und ich kann Ihnen zusagen, nicht als Philosoph jetzt, sondern als glaubender Christ, dass er früher oder später, warum das manchmal wieder erst später ist, weiß ich auch nicht, das gehört wieder zum Problem, dass er dann antworten wird. Und dass man sich darum bringt, denn solche innigen Texte wie Eli Atta, mein Gott, du, da können Sie in der Bibel lange suchen. Natürlich in den Psalmen schon immer wieder, aber gerade in den Klagepsalmen und gerade in solchen Texten kommt diese Innigkeit oft heraus. Weil man eben aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, weil man nicht einfach sich in sich verbohrt und so wie das in einem Propheten heißt, und er machte ihr sein Angesicht hart wie Kiesel. Nicht? Nein, ich soll weder mein Angesicht noch mein Herz hart wie Kiesel machen, sondern ich soll weich und erreichbar bleiben. Aber ich kann es sagen, produzieren und kann dann von dort her auch diese Freude einer neuen, innigen Gemeinschaft erleben, wenn das dazu kommt. Vielen Dank. Da geht es also nächste Woche weiter, nachdem wir die große Pause jetzt hatten, kommt etwas dichter hinter dann. Ja, vielen Dank, das wollte ich sagen und habe es vergessen. Nein, morgen.